Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Und dass alle Darstellerinnen und Darsteller mich nach wie vor zu ihren Weihnachtsfeiern einladen, das ist das i-Tüpfelchen, das größte Geschenk, was einem passieren kann. Nicht als Schauspieler, sondern eben als Mensch.
All You Can Stream, der Podcast von TV Digital. Ich bin Melanie und ich nehme euch gemeinsam mit meinen Redaktionskollegen 2x im Monat mit auf eine Reise durch die Welt des Streamings. Hier erfahrt ihr, welche Neustarts ihr wirklich gesehen haben müsst und hört noch dazu spannende Interviews rund um die Film- und Serienwelt. In dieser Folge spricht Schauspieler Bastian Pastewka über seinen neuen Mörder-Mystery-Krimi Fabian und die mörderische Hochzeit. Ein großes Hallo an alle Streaming-Fans da draußen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital. Ich bin Melanie, ihr habt es eben schon gehört und ich habe wie immer einiges an Film- und Serien-Highlights für euch im Gepäck, denn wir schreiben mittlerweile schon Februar, also das Jahr schreitet voran und mit ihm natürlich auch die ganzen Highlights, die es bei den Streaming-Anbietern derzeit so gibt. Bastian Pastewka kommt zu Wort, wir haben es eingangs schon im Teaser gehört und ich spreche mit einem lieben Kollegen über einen Serienhype, der gerade überall Schlagzeilen macht. Es geht um Heated Rivalry, eine neue HBO Max-Serie rund um die Romanze zwischen zwei konkurrierenden Eishockeyspielern. Und genau, darüber rede ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir wieder Expertenunterstützung aus der Redaktion an die Seite geholt. Ihr kennt ihn aus vorangegangenen Folgen. Ich freue mich sehr, dass er heute wieder da ist. Hallo Dirk.
Hallo. Danke für die Einladung.
Wir sprechen nachher über Heated Rivalry. Ich bin über diesen Titel schon so oft gestolpert, als ich den habe aussprechen wollen.
Ja, ist schwierig. Ich hatte auch schon Heated Rivalry heute in der S-Bahn wegen Warnstreik.
Oh Gott, ja, es ist überall.
War schön kuschelig.
Das ist eine Serie, die hat einen richtig weltweiten Hype mehr oder weniger ausgelöst. Ich habe über die sozialen Netzwerke jetzt auch das erste Mal davon erfahren. Wie ging dir das? Wo ist das dir das erste Mal jetzt über den Weg gelaufen?
Ich glaube, das ging schon im Dezember los, als das dann bei HBO Max in den USA gestartet ist. Und seitdem hört das auch nicht mehr auf. Ich habe heute auch schon mal wieder neue News gelesen. Würde ich auch gern später noch drüber erzählen. Also es hört nicht auf und es macht immer Spaß, dass da nochmal Leute irgendwie einen neuen Twist oder eine neue News entdecken. Und die Schauspieler sind auch ständig unterwegs. Also die waren jetzt auch bei den Grammys und nehmen jedes öffentliche Parkett und jeden roten Teppich mit, um da auch nochmal die Werbetrommel zu rühren.
Wie geht dir das? Also bei mir ist das so, wenn ich eine Serie habe, die wahnsinnig gehypt wird, wenn das jetzt in der Vergangenheit zum Beispiel Wednesday oder sowas war, dann habe ich immer erstmal so einen inneren Widerstand und denke mir so, es finden jetzt alle gut, ich will das jetzt nicht gut finden.
Ich meine, schon kein Bock mehr.
Genau das. Ist es bei dir auch so?
Kommt drauf an. Also wenn ich ursprünglich schon Lust drauf habe und dann angefangen habe, auch zu gucken, dann bleibe ich auch dran. Aber es gibt dann auch tatsächlich so einen Overkill, wenn man denkt, irgendwie es ist eh nicht so meins und dann hört mich auf, damit zu nerven, so nach dem Motto. Dann gucke ich es, glaube ich, auch erst recht nicht, so wie du das auch schon eben gesagt hast.
Aber jetzt hast du es geguckt und wir sprechen später drüber. Ich verabschiede dich jetzt erst nochmal ins Off und dann hören wir nachher nochmal voneinander. Bis dann.
Alles klar, bis später.
Kurz und übersichtlich. Los geht's mit Unfamiliar, eine neue Spionageserie, die ab sofort bei Netflix verfügbar ist. Das Ganze ist eine deutsche Produktion. Und ich muss sagen, was so Sachen aus dem Action-Genre betrifft, die aus Deutschland kommen, bin ich zumindest seit Exterritorial wirklich sehr, sehr aufgeschlossen. Das war ja ein Actionfilm mit Jeanne Gourzaud vor ein paar Monaten, der wirklich, wirklich mitreißend war. In diesem Fall steht jetzt ein Ehepaar im Fokus, die auf den ersten Blick ein sehr, sehr unaufgeregtes Leben zu haben scheinen. Also sie haben eine 16-jährige Tochter, die betreiben ein Restaurant. Das Ganze ist, und jetzt wird es interessant, aber nur Tarnung, denn sie sind beide ehemalige Agenten und haben einst für den BND gearbeitet. Jetzt betreiben sie ein Safehouse, in dem sie Spionen Unterschlupf gewähren. Eines Tages fliegt ihre Tarnung jedoch auf und sie geraten ins Visier von Auftragskillern, russischen Spionen und ein paar Ex-Lover sind dann auch noch mit dabei. Und auch in der Ehe kriselt es unter Anbetracht des ganzen Dramas um sie herum, was auch daran liegt, dass beide so gewisse Geheimnisse aus der Vergangenheit mit sich herumtragen. In den Hauptrollen zu sehen sind Susanne Wolf, die wir unter anderem kennen aus dem Kinofilm Sissy und ich, wo es um Kaiserin Elisabeth ging. Da spielte sie an der Seite von Sandra Hüller. Und wir haben Felix Kramer mit dabei, der unter anderem aus Oderbruch bekannt ist. Und was ich über die beiden sagen kann, also ich habe mir das Ganze angeguckt und die gehen wirklich physisch und psychisch an ihre Grenzen. Also da ist einiges an Prügelszenen auch mit dabei. Also alle Leute, die Action lieben, kommen hier wirklich voll auf ihre Kosten. Und wir haben noch ein paar weitere deutsche Film- und Serienstars im Gepäck. Und zwar sind zum Beispiel Henry Hübchen und Andreas Pietschmann noch am Start. Also meiner Meinung nach ist da entstanden eine wirklich fesselnde Spionageserie, die auf der einen Seite auf kompromisslose Action setzt, das auf der anderen Seite aber kombiniert mit wirklich emotionalen Momenten. Weil wir haben diese Ehekrisen, wo man mit den Leuten dann auch tatsächlich mitfühlen kann und wo sie dann so eine Nähe für auch die Zuschauer eben kreieren. Und das ist wirklich eine gelungene Kombination aus Action und Emotionen, die da zustande kommt. Als zweites mit dabei habe ich die Serie How to Get to Heaven from Belfast, ab 12.02. bei Netflix verfügbar. Darin geht es um drei sehr unterschiedliche Schulfreundinnen, die ihren Background zurücklassen und wieder aufeinandertreffen mit Mitte 30. Und zwar aufgrund eines sehr tragischen Ereignisses. Sie fahren nämlich zur Beerdigung der vierten Freundin, die in dem Quartett immer mit dabei gewesen ist. Vor Ort erwartet sie aber einen Schock, denn da stellen sie fest, dass es gar nicht die besagte Freundin ist, die da tatsächlich im Sarg liegt. Und kurzerhand starten sie auf eine sehr abenteuerliche Reise quer durch Irland, um herauszufinden, ob Greta nicht vielleicht doch noch am Leben sein könnte. Das Ganze stammt von der irischen Drehbuchautorin Lisa McGee, die vielen als Schöpferin der Coming-of-Age-Serie Derry Girls in Erinnerung geblieben ist, wo ich auch einige Kolleginnen aus der Redaktion kenne, die wirklich sehr, sehr großer Fan dieser Produktionen sind. Und sie hat sich jetzt auch in dem Fall wieder einen alten Bekannten als Regisseur an die Seite geholt, und zwar Michael Lennox, der auch bei allen vier Staffeln von Derry Girls schon mit am Start gewesen ist und unter anderem auch die Miniserie Say Nothing inszeniert hat, die wir auch im Podcast mit dabei hatten. Also von daher ist jetzt auch bei dieser Produktion davon auszugehen, dass wieder sehr, sehr viel Lokalkolorit tatsächlich auch dabei ist. Jetzt kommen wir zu Fabian und die mörderische Hochzeit, eine neue Mörder-Mystery-Produktion, ab jetzt bei Prime Video verfügbar. Und mit dem Format wandelt Prime Video jetzt auch so ein bisschen auf den Spuren diverser anderer sehr erfolgreicher Mörder-Mystery-Formate, wie zuletzt beispielsweise die Knives Out-Reihe, die wir bei Netflix hatten. Und Netflix hat ja, das habe ich in der letzten Folge auch mit dabei gehabt, unter anderem diese Agatha Christie-Neuverfilmung gerade gemacht. Also es gibt einiges, wo dieses Genre gerade sehr präsent ist und in dem Fall jetzt auch hier. Und zwar geht es um den Hochstapler Fabian, der auf der Flucht vor Verfolgern in eine skurrile Hochzeitsgesellschaft gerät und sich da kurzerhand als Fotograf ausgibt. Die Feierlichkeiten finden aber in einem sehr abgelegenen Landhaus statt und Fabian stellt vor Ort dann fest, dass er sich eigentlich nur für das wertvolle Hochzeitsgeschenk interessiert, was da eben gehandelt wird. Als im Gartenpavillon dann aber eine Leiche auftaucht, muss er sich tatsächlich in diese Ermittlung reinstürzen und innerhalb der Hochzeitsgesellschaft ermitteln, weil ansonsten natürlich auch seine eigene Tarnung unter Umständen gefährdet ist. So, und was Bastian Pastewka zu diesem neuen Film, zu diesem Ensemble-Film zu sagen hat, das hören wir jetzt. Ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast ist. Hallo und herzlich willkommen, Bastian Pastewka.
Hallo Frau Koch, freue mich sehr. Guten Tag.
Wir sprechen über Fabian und die mörderische Hochzeit, ist ab heute bei Prime Video verfügbar. Mhm. Fabian ist, also habe ich ihn jetzt wahrgenommen beim Schauen, ja ein absolut liebenswerter Hochstapler. Wie viel Hochstapler steckt denn Ihrer Meinung nach in jedem Schauspieler und besonders auch in Ihnen?
Ja, man ist schnell versucht zu sagen, Schauspieler sind immer Hochstapler. Also ich bin es in jedem Fall. Wann immer ich etwas spiele, nehme ich eine andere Identität an. Und auch in fröhlichen Interviews wie diesen beispielsweise versuche ich natürlich immer, meine eigene Biografie etwas toller darzustellen, als sie im wirklichen Leben ist. Also das Showbusiness, das ist dann schon in mir und das ist dann eben auch manchmal problematisch so für den täglichen Umgang. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir Menschen, wenn wir interagieren, sowieso indirekt kommunizieren. Niemand sagt sich permanent die Wahrheit. Niemand geht heraus und trägt sein inneres Ich immer stets nach außen, sondern wir geben uns anders, als wir in Wirklichkeit sind. Die berühmte Fassade, von der man da immer spricht. Warum gucken wir so gerne Filme und Serien, in denen die Menschen sozusagen ihr Inneres nach außen kehren, im Drama oder auch in der Komödie und sagen, ich habe dich immer geliebt, so lange, ich konnte es dir 30 Jahre nicht sagen. Warum? Weil wir eine Sehnsucht danach haben, diese Worte möglicherweise auch in wirklichen Lebenssituationen zu finden, was ja, wie wir alle wissen, nicht immer ganz einfach ist. Also hochstapeln ist eine schöne Sache. Lügen dagegen, da muss man sehr aufpassen, speziell in diesen Zeiten, in denen wir momentan leben, lügen und wirklich bewusst die Unwahrheit sagen und auch zu verbreiten, das ist eine sehr gefährliche Sache. Auf diese Leute dürfen wir nicht reinfallen, auch bei diesen Leuten müssen wir sehr besonders aufpassen. Also wenn mich jemand bewusst belügt, dann würde ich schon sagen, Moment, da möchte ich jetzt genau wissen, was da eigentlich passiert ist. Wenn mich jemand nur so ein bisschen beschummelt und beschubst, würde ich sagen, Chapeau, das kann ich auch, welcome to the club.
Was ist Fabian denn jetzt für ein Typ? Haben Sie da irgendwas von ihm lernen können, als Sie sich so intensiv mit ihm beschäftigt haben?
Glücklicherweise nicht. Also Fabian, die Figur Fabian in diesem Film, Fabian und die mörderische Hochzeit, und dieser Film ist ein Ensemblefilm, die Figur bleibt ja im besten Sinne uneindeutig. Also es ist keine Ermittlerfigur, die jetzt noch ein großes Privatleben mit sich führt, sondern es ist einfach irgend so ein Vogel von nebenan, ein Trickbetrüger. Wir erleben am Anfang, wie ein spektakulärer Trick scheitert. Er muss fliehen und landet in einer Hochzeitsgesellschaft und es gelingt ihm, sich dort als Hochzeitsfotograf auszugeben. Wer wird auf einer Hochzeit am allerwenigsten beachtet? Der Hochzeitsfotograf. Und deshalb kann er so ein bisschen aus einer Mischung aus Vogelperspektive und Mäuschenperspektive auf die Sache schauen. Er merkt, es geht um ein wertvolles Schmuckstück, das will er selber haben, aber dann geschieht ein Mord. Hoppla, hoppla. Ich selber konnte von der Figur gar nicht viel lernen, außer das Hochstapeln noch mal ein bisschen auszuspielen. Aber ich mochte eben auch, dass diese Figur im Film letztlich eine Art Phantom ist. Also ich kann ja nicht mal sicher sein, dass der Name Fabian überhaupt sein richtiger Name ist, weil wir lernen es sehr früh im Film, sich dieser Fabian oder wie immer er heißt, sehr vieler Scheinidentitäten bedient. Und bis zum Schluss wissen wir halt nicht genau, wer er ist und wenn ja, wie viele.
Krimis und Murder Mystery ist so ein Genre, wenn man sich Ihre Biografie anguckt, was Ihnen ja wirklich auch persönlich sehr am Herzen liegt. Inwieweit sind Sie deshalb dann auch kritischer, wenn Ihnen irgendein Drehbuch vorgelegt wird?
Ja, wie immer ist es so, wenn man so eine Rolle bekommt, dann ist es vollkommen egal, was man selber schon gespielt hat oder auch, ob man gerne Krimis guckt oder auch diese Art von Krimis möglicherweise. Es muss diese Geschichte überzeugen. In diesem Fall die drei Autoren, die das Buch geschrieben haben, mit denen hatte ich schon vor 10 Jahren bei einer anderen Serie für das ZDF damals zusammengearbeitet. Den habe ich sehr vertraut und das konnte ich hier auch, weil der Fall an sich wasserdicht ist im besten erzählerischen Sinne, weil ich merkte, dass die Geschichte wunderbar viele Haken schlägt und eben hin und wieder überrascht und besonders ist, weil eben nicht nur die Titelfigur im Zentrum steht, sondern auch das komplette Ensemble, also die Hochzeitsgesellschaft in unserem Film. Das hielt sich alles schön in der Balance, das hielt sich schön in der Waage. Mich hat das gereizt, mich hat das interessiert, das dann zu spielen. Und ab dann habe ich mit den Autoren, Produzentinnen und Produzenten gesprochen und überlegt und auch mit dem Regisseur Markus Sehr, wie gestalten wir diese Figur, wie ist die? Und wir haben festgestellt, je weniger wir sie verkleiden, desto besser. Wir verkleiden sie immer nur dann, wenn es nötig ist. Und das machte für mich den Reiz aus, hier sozusagen eine Art von Chimäre zu spielen, eine Figur, in die man alles reinlesen kann und die trotzdem uneindeutig bleibt.
Aber das heißt im Klartext, Sie haben auch schon Mitspracherecht. Also Sie stehen dann auch am Set vielleicht und sagen, die Zeile gefällt mir jetzt nicht so richtig, ich möchte da nochmal ran, oder ist das anders?
Das gibt es, aber ich mache das sozusagen nicht während des laufenden Drehprozesses, also nicht, wenn die Kollegen Darstellerinnen und Darsteller schon da sind, schon das ganze Team da ist, sondern das ist bei mir leider immer so, wenn ich ein Drehbuch bekomme und mich dann darüber freuen kann, dass ich immer nochmal Fragen stelle, auch wenn das Drehbuch schon wie in diesem Fall sehr klar und sehr eindeutig und auch sehr sehr genau gearbeitet war, aber ich wollte eben doch wissen, wie geht das, und hatte so kleine Stellen und dann habe ich eben mit den Autoren und dem Regisseur gesprochen. Also wir hatten eine lange Zeit miteinander, haben überlegt, wie nähern wir uns an, aber mir geht es nicht darum, sozusagen eine Art von Mitspracherecht durchzusetzen, sondern als Schauspieler dienst du der Geschichte, du dienst dem Film, du dienst dem Buch, du dienst eben dem, was andere in dir sehen. Und wichtig ist nicht, dass ich dann nochmal sage, Moment mal, ich möchte bitte, dass das anders genannt wird oder so. Also es geht da überhaupt nicht um das Ausüben einer Position, die ich als Schauspieler auch gar nicht habe, sondern um das Verstehen, um die Rhythmik, die Tonalität, das Aroma des Films, so will ich es mal nennen. Und deshalb versuche ich im Vorfeld so passgenau wie möglich zu verstehen, was mit dem Drehbuch gemeint ist oder auch mit dem einen oder anderen Halbsatz, der mir vielleicht nicht sofort einleuchtet, aber die Autoren sagen, Moment, du musst es sagen, weil Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sage ich auch, jo, dann stimmt's, dann ist diese Frage für mich an dieser Stelle beantwortet.
Ich habe das Gefühl, Murder Mystery hat in den letzten Jahren ein totales Revival gehabt, wenn man sich jetzt irgendwie Knives Out anguckt und wenn man diverse Agatha Christie-Neuverfilmungen anguckt. Ja. Können Sie sich vorstellen, woher dieser Hype kommt, der da jetzt gerade wieder so ein bisschen hochkocht?
Ich bin mit 53 Jahren wahnsinnig alt und habe das Gefühl, dass dieses Genre, dieses Subgenre vom Krimi, nämlich das Murder Mystery, nie weg war. Also es gab eine britische Serie, die in Deutschland nie angekommen ist, die hieß Jonathan Creek. Da war der Ermittler, in Anführungsstrichen, ein Typ, der in der Geschichte Zauberkunststücke erfindet, der also mit falschen Wänden und doppelten Böden arbeitet in Modellform, bis ein berühmter Zauberer das dann auf die Bühne bringt. Und der, eben dieser Bastler, Tüftler, gerät in Krimis und kann sie lösen, weil er eben schlauer ist und Zaubertricks schnell durchschaut. Also diese Klassiker hat es meiner Ansicht nach immer gegeben, auch die Agatha Christie Neuverfilmungen mit David Suchet von ITV, die liefen von 1989 bis 2014. Also alle 60 Poirot-Geschichten der großen Agatha Christie sind in Filmform in England weitertransportiert worden. Ich glaube tatsächlich, dass die Knives Out-Filme für die Generation Netflix und auch die Jüngeren eine Riesentür aufgeschlossen hat. Und jetzt schwappt da diese ganze Welle sozusagen von Whodunits wieder. Und wenn sie gut gemacht sind, sind sie eben auch ein wahnsinniges Vergnügen. Aber Whodunits, die sozusagen noch so sich Hintertürchen offen halten, weil man vielleicht noch eine ganz große oder Fortsetzungsgeschichte erzählen will, die versanden dann irgendwann mal. Also Only Murders in the Building zum Beispiel funktionierte ganz gut, während Death and Other Details, eine Disney-Plus-Serie, die auf einem Kreuzfahrtschiff spielte, meiner Ansicht nach nicht so gut funktioniert hat und deshalb leider auch nicht fortgesetzt wird. Also es ist ein, was ich damit sagen will, es ist ein sehr spezifisches Subgenre, was man eben auch zu einem gewissen Teil sehr genau und klar bedienen muss. Deshalb kommt es dem Publikum mitunter sehr bekannt vor, den Älteren ohnehin.
Ich habe mich so ein bisschen gefragt, Krimi-Komödie, Sie sind jetzt Experte für beides. Kann es aber sein, dass die Krimis von damals einfach besser altern, als es jetzt bei Komödien der Fall ist, weil Komödien, weil Humor halt irgendwie immer mit der Zeit zusammenhängt?
Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass entgegen dem Satz Humor oder entgegen der Allgemeinregel glaube ich nicht, dass Humor immer zeitlos ist. Ich glaube, dass Humor eher eine Generation bindet. Es gibt die Generation Monty Python, es gibt die Generation Bully Herbig von mir aus, die Generation Loriot oder auch die Generation Heinz Erhardt oder so etwas. Mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein. Aber das sind also Leute, die sich immer wieder daran zurückerinnern, wie war es zum ersten Mal, als wir unseren Comedy-Helden, was weiß ich, Otto Walkes, zum ersten Mal Yolla Lahiti gehört haben oder so etwas. Wie gesagt, ich wähle wahllos aus. Bei mir ist es, als ich sozusagen Teenager war, guckten wir alle die Flying Circus-Folgen aus der BBC von der britischen sechsköpfigen Monty Python-Gruppe. Und bis heute, wenn ich zu meinem Abi-Treffen gehe, hauen wir uns immer noch Sprüche um die Ohren, wie jeder nur ein Kreuz oder so etwas und spielen damit auf den tollen Film Das Leben des Brian an. Oder auf die nackte Kanone oder was auch immer halt die Komödien unserer Generation waren. Und wir, die wir jetzt älter werden, sagen bei Komödie immer ganz schnell, also die Komödien von heute, die sind nicht mehr so unseres. Das damals war gut. Das liegt aber nicht daran, dass Komödien von heute generell schlechter wären als die genannten Klassiker. Sondern es liegt daran, dass die Menschen sich verändert haben und unterschiedlich auf Genres reagieren. Beim Krimi aber ist es immer so, dass es in Deutschland zumindest fast eine Art Heiligtum ist. Deutschland ist eine Krimi-Nation, ist keine Komödien-Nation, behaupte ich. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945, da muss man wirklich schon mit der Lupe suchen, bis man eine gute Komödie, gute deutschsprachige, in Deutschland hergestellte, von mir aus Österreich, Schweiz, hergestellte Kinokomödie findet. Die Amerikaner hatten Danny Kaye, Jerry Lewis, die Marx Brothers, Abbott und Costello, Dick und Doof, wen auch immer. Die Engländer hatten Peter Sellers und wen auch immer. In Deutschland muss man schon sehr lange suchen, dann kommen irgendwie die Singspiele mit Peter Alexander und Conny Frohbös. Aber Krimis, die hat es immer gegeben, weil Deutschland eben eine Krimination ist. Und die Krimi sagt halt immer, am Anfang gibt's Fragen, am Schluss gibt es eine klare Auflösung. Alle Probleme, die wir als Gesellschaft so haben oder miteinander erzählen wollen, in fiktionaler Form, wenn es um Unterhaltung geht, ich rede nur von Unterhaltung, findet in erster Linie im Krimi statt, weniger in der Komödie oder in der Sitcom oder in der mehrteiligen, skurrilen Serie, sondern eigentlich immer in diesem klassischen 90-Minüter. Es gibt am Anfang einen Mord und dann müssen wir die Motive herausschälen. Die Motive haben mit uns als Gesellschaft zu tun. Am Schluss ist eben Ende, weil der Kommissar, ob mit oder ohne Pfeife, hereinkommt und sagt, Sie sind der Täter, abführen, Johnson. Und damit ist die Story, die offene Erzählung, mit einem Schlag eine geschlossene geworden.
Ich bin ein paar Interviews durchgegangen und ich habe sehr, sehr oft zwei Sachen gefunden. Und zwar zwei Fortsetzungen, die immer wieder aufgeploppt sind, wonach sie gefragt worden sind. Einmal Pastewka und einmal der Wichser. Ja. Inwieweit nervt sie das, dass sie darauf mittlerweile so ein bisschen reduziert werden? Oder ist das ein Geschenk?
Überhaupt nicht. Warum soll mich das nerven? Ich habe beides total gerne gemacht. Einen dritten Wichser wird es nicht geben. Aber speziell die Fortsetzung von Pastewka haben wir nie angekündigt. Und die wird es auch nicht geben. In diesem Fall, weil wir zwischen 2005 und 2019 99 Folgen und ein Special in 15 Jahren in 10 Staffeln gedreht haben. So viele runde Zahlen kommen selten zusammen und wir haben eben entschieden, komm, bevor das Publikum merkt, dass wir immer wieder aus der gleichen Trickschublade uns bedienen, hören wir lieber auf. Wir haben eine super Zeit miteinander gehabt und, das darf ich in diesem Fall sagen, haben es auch immer noch. Das Ensemble von Pastewka und ich, wir stehen uns genauso nah wie noch zu der Zeit, als wir jeden Sommer eine weitere Staffel gedreht haben. Zuerst für Sat.1, dann von Amazon Prime. Und das Tolle ist, dass unsere Serie sozusagen nicht in den Fernseharchiven irgendwo verloren gegangen ist, sondern auf nahezu allen Streamern immer und immer wieder geschaut wird und nach wie vor eine große Fangemeinde erzielt. Wir haben die Serie so lange gedreht, dass es zwei Generationen gibt. Die eine Generation sagt, nur die alten Folgen sind gut. Die andere Generation sagt, nur die neuen Folgen sind gut. Dieses Geschenk ist so ultra groß und für mich so besonders als angehender Spaßmacher, dass es mich überhaupt nicht nerven kann, dass die Leute mir diese Frage immer und immer und immer wieder stellen, weil ich hoffe, dass dahinter eben der Wunsch steht oder mir mitzuteilen, dass ihnen das so gefallen hat, dass sie sich vorstellen können, dass das auch noch weitergeht. Natürlich wäre Pastewka unendlich weiter erzählbar, aber wir haben eben entschieden, dass wir inzwischen so viel Alltag abgebildet haben, dass wir diese Form nicht immer und immer weiterspielen können. Und vor allen Dingen hatten wir am Ende der 10. und letzten Staffel ein solches schönes Finale Furioso, was eh ist wie ein Pastewka-Film, mit einer sehr hübschen Schlusspointe, dass wir gesagt haben, wir haben es geschafft, wie im Krimi am Schluss, aus einer offenen Erzählung eine geschlossene zu machen. Und so steht die Serie jetzt im Regal und damit bin ich zum Beispiel nicht nur zufrieden, sondern überglücklich. Und dass alle Darstellerinnen und Darsteller mich nach wie vor zu ihren Weihnachtsfeiern einladen, das ist das i-Tüpfelchen, das größte Geschenk, was einem passieren kann. Nicht als Schauspieler, sondern eben als Mensch.
Der perfekten Anzahl von 99 Folgen, das muss man auch immer noch mal dazu sagen.
Das ist für mich immer das Schönste. 99 Folgen, wir haben die 100 knapp nicht erreicht. Was Schöneres könnte es nicht geben und es passt zum Sinn dieses komischen Fernsehpastewkas.
Bastian Pastewka, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch, das war sehr nett. Herzlichen Dank. Tschüss, Frau Koch.
Er meldet sich wieder zurück. Hallo Dirk.
Hallo.
Also jetzt Heated Rivalry, ab sofort bei HBO Max. Wir haben eingangs schon über den Hype gesprochen, aber bevor wir das jetzt noch ein bisschen weiter vertiefen, musst du einmal natürlich sagen, worum geht's denn jetzt in dieser Produktion?
Ja, sehr gerne. Es ist so eine klassische Rivals-to-Lovers-Geschichte, wie man das, glaube ich, in Young Adult Novel-Fachkreisen so nennt. Die Serie erzählt die Geschichte zweier junger Eishockeyspieler, Ilya Rosanov, das ist ein Russe, und Shane Hollander, ein Kanadier. Und die spielen für rivalisierende Teams in Kanada, also einmal die und USA, also einmal die Montreal Metros und die Boston Raiders. Und ja, diese vermeintlichen Feinde werden dann aber zu Liebhabern und ihre Beziehung wird dann in 6 Episoden geschildert. Und das läuft über einen Zeitraum, so einen erzählten Zeitraum von 10 Jahren, von 2008 bis 2018. Und in Folge 3 kommt dann noch ein weiteres Paar hinzu. Auch ein Eishockey-Player und der andere ist ein Barista im Smoothie-Laden in New York, der Kunstgeschichte studiert und leider noch nicht den richtigen Job für sich gefunden hat. Und eines Tages kommt da Scott Hunter von den New York Admirals rein und es funkt dann natürlich gleich sofort. Und ja, es gibt auch da eine spannende Story, die da erzählt wird.
Also sind das dann quasi Nebencharaktere, die damit reingeholt werden? Und wir haben den Fokus trotzdem auf dieses Hauptpaar oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau. Also die anderen beiden, das ist wirklich auch eine interessante Geschichte und die liefern auch fast den schönsten Moment der ganzen Serie, um nicht allzu viel zu spoilern.
Nicht spoilern, genau.
Ja. Man hofft, dass die auch nochmal wiederkommen in einer zweiten Staffel, die natürlich jetzt auch schon geplant ist. Die soll im Sommer gedreht werden und ich glaube, es gibt genauso viele Fans für dieses Paar wie für dieses Hauptpaar, für Ilya und Shane.
Einmal noch zu diesem Hype, den das Ganze losgetreten hat. Das ist ja gar nicht selbstverständlich, weil das ist ja eine relativ kleine Produktion gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, das ist ursprünglich, oder es ist produziert worden von einem kanadischen Streamingdienst, der heißt Crave. HBO Max hat das dann für den US-Raum erstmal gekauft oder da erstmal ausgestrahlt und dann ist das Ganze explodiert und genau, also Crave hat da auch schon mal so eine interessante Statistik rausgehauen, dass eine Folge im Durchschnitt von einem Drittel der Zuschauer nochmal geguckt wurde und von diesen gibt es dann nochmal 15%, die eine Folge fünfmal oder mehr geguckt haben. Und ja, also es ist unglaublich. Finde ich schon sehr, sehr erstaunlich. Ich kenne auch so ein paar Leute, die das tatsächlich auch machen.
Diese Serie immer wieder und immer wieder. Ja, okay. Ja, aber ich kann nicht verstehen, weil wenn ich so eine Serie wirklich richtig cool finde, dann habe ich auch so Phasen, wo ich sage, okay, das gucke ich jetzt immer und immer wieder. Also das kommt schon auch mal vor. Ja. War denn das jetzt absehbar? Das Ganze basiert ja auf einer Vorlage und gerade diese Young Adult Sachen sind ja, siehe Maxton Hall, in der Vergangenheit teilweise richtig durch die Decke gegangen, weil sie eine Buchvorlage hatten, die auch schon sehr erfolgreich war. Ist das jetzt in dem Fall auch so?
Also ich weiß nicht, ob es vorher so erfolgreich war. Also es ist auch wieder so ein eigenes Genre, glaube ich, diese Romance, die dann in so einem Alpha-Männersport stattfindet, gibt es, glaube ich, auch schon häufiger. Ich glaube, das hat durch die Serie erst recht nochmal einen Push gegeben. Ich sehe das auch immer. Also die deutsche Übersetzung, da gibt es das erste Buch, Heated Rivalry, auf Deutsch mittlerweile, und es ist ständig vergriffen und spätestens seit der Serie ist es ein richtiger Run auf diese Bücher. Da gibt es 6 Bände von und es geht dann natürlich weiter. Band 7 wird im September dann erscheinen und es ist die sogenannte Game Changers Reihe. Von Rachel Reed wurde die geschrieben, eine Kanadierin, auch eine Frau, und also ich glaube, die wird sich gut
Geld verdienen. Ja. Ist aber auch spannend, dass das eine Frau geschrieben hat, ne? Also es ist ja ein Genre, was irgendwie doch, also Young Adult ist ja was überwiegend mehr oder weniger von Frauen gelesen wird. Jetzt hast du Männer im Fokus, du hast eine männliche Liebesgeschichte im Fokus. Du hast aber auch eine Frau, die das Ganze geschrieben hat. Wie kannst du dir das irgendwie erklären, dass das auch bei Frauen jetzt irgendwie so einen Hype angenommen hat?
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es halt diesen weiblichen Blick hat, der sich natürlich auch mit dem homosexuellen männlichen Blick gut überschneidet manchmal. Ja, und deshalb gibt es da, glaube ich, jetzt nicht so die großen Unterschiede, wie wenn man eine Young Adult Novel zwischen Mann und Frau schreiben würde, wenn eine Frau das schreiben würde. Ich glaube, da gibt es viele Parallelen und ich glaube, man himmelt dann als Frau auch gerne den Mann an, die männliche Figur, und das ist dann in diesem Fall auch durchaus gegeben. Das ist da, also es sind schon gut aussehende, attraktive Herren hier auch in der Serie, und im Buch wird es wahrscheinlich auch ähnlich beschrieben werden. Und genau, die Darsteller, ja.
Ich finde es ganz witzig, weil das Ganze jetzt so ein bisschen heiß auf Eis irgendwie auch so ein bisschen beschrieben wird, weil es ist ja letztendlich Eishockey, was da eine große Rolle spielt. Mhm. Findest du, dass das irgendwie auch gesellschaftlich vielleicht wichtig sein kann? Weil gerade im Profisport ist es ja wirklich eine Sache, dass sich da wirklich wenige Leute auch aus Angst outen, dass diese Serie da vielleicht mit einem guten Beispiel, ist vielleicht zu viel verlangt, aber schon irgendwie so ein bisschen vorausgehen kann irgendwie oder was verändern kann.
Ja, ich glaube schon, dass das auf jeden Fall Gesprächsthema ist. Der eine Hauptdarsteller hat auch schon erzählt, dass Sportler sich bei ihm gemeldet hätten. Der Hudson Williams hat das erzählt. Und es gibt tatsächlich auch schon einen Fall. Natürlich ist es jetzt nicht ein aktiver Profi-Eishockeyspieler, aber jemand, der früher Profispieler war, der hat sich inspiriert durch die Serie jetzt geoutet. Jesse Kortum heißt er, glaube ich, wenn ich jetzt meine Schrift richtig lesen kann. Und es gibt ein weibliches Paar, Heated Rivalry, die Women's Edition sozusagen. Sportschau ist darauf aufmerksam geworden. Das Social Media Team von der Sportschau, die haben ein weibliches Eishockeyspielerinnenpaar vorgestellt. Ronja Savolainen und Anna Kjellbin, die sind verlobt seit 2024 und die spielen sonst in der kanadischen Profiliga, treten aber bei den Olympischen Spielen jetzt in Italien für ihre Nationen Schweden und Finnland an und könnten dann auch in der K.O.-Phase gegeneinander spielen. Und das ist schon sehr, sehr heated rivalry. Und ich finde es tatsächlich auch witzig, wie die Sportschau das aufnimmt, das Thema. Es gab da noch einen anderen Post, den ich auch sehr lustig fand. Heated Rivalry, die DFB-Pokal-Edition. Da gab es wohl mal vor, weiß nicht, 10 Jahren, glaube ich, war das, so ein Augenblick, der jetzt auch so viral oder wahrscheinlich früher auch schon viral gegangen ist, mit Reus und Lewandowski, die sich da so anlächeln in gegnerischen Teams. Und das wurde jetzt nochmal ausgekramt und dann die DFB-Pokal-Edition genannt von Heated Rivalry. Das finde ich irgendwie eine witzige Geschichte.
Ist auch witzig, dass ausgerechnet die Sportschau da drauf aufspringt. Das hätte man irgendwie so gar nicht vermutet dann in dem Moment. Aber doch, die sind da scheinbar auch sehr offen aufgestellt, was so Streaming-Themen und sowas angeht.
Ja, fand ich auch überraschend.
Magst du noch einmal sagen, wer da mitspielt? Weil das hängt ja jetzt schon sehr an den Darstellern, an dem Charisma und allem drum und dran. Wer ist denn dabei?
Also mir waren die vorher kein Begriff. Ich glaube, die haben teilweise auch wirklich noch gekellnert, die Schauspieler, oder nur sehr, sehr kleine Rollen gehabt. Das ist Hudson Williams spielt den Shane Hollander und Ilya Rosanov wird gespielt von Connor Story. Das ist die russische Figur und der ist aber, glaube ich, in Texas geboren und aufgewachsen. Er hat, glaube ich, mit Russland überhaupt nichts an Hut und er hat auch erzählt, dass er auch in den Drehpausen ständig diesen Akzent gesprochen hat und beibehalten hat, um da nicht rauszukommen. Und ja, die machen jetzt richtig Karriere. Also, die werden, glaube ich, auch jetzt stark verfolgt über diesen Connor Story, der den Ilya spielt. Ist auch bekannt, dass er sich schon mit dem Luca Guadagnino getroffen hat. Das ist ja der Regisseur, der schon ganz coole Filme gemacht hat, zum Beispiel
Challengers, oder?
Challengers, genau. Und Call Me By Your Name und Queer. Und also, ja, vielleicht schaffen wir die ja auch den Sprung ins Kinofach. Würde mich nicht wundern. Ja, und das andere Paar, das sind auch Schauspieler, die mir nicht bekannt waren. Der Scott Hunter wird gespielt von François Arnaud und der hat auch eine ganz interessante Geschichte erzählt. Die Manager haben ihm von Heated Rivalry abgeraten, als ihm die Rolle angeboten wurde und die sind jetzt nicht mehr seine Manager. Also da hat sich dann auch einiges.
Oh, da kann man auch schnell falsch liegen, ne? Also ich möchte solche Entscheidungen auch nicht treffen, zu sagen, ja, spiel das oder spiel das nicht, weil man weiß ja immer nicht, was das dann letztendlich von der Eigendynamik entwickelt. Vielleicht dann so stimmt. Wie in dem Fall. Ja. Jetzt zum Abschluss nochmal, du hast es schon angeteasert, aber trotzdem nochmal an dich die Frage, wie hat es dir denn gefallen? Ist der Hype angemessen?
Es ist jetzt auch so keine Rocket Science, sage ich mal, die Serie. Also die Story ist jetzt nicht super originell, andererseits ist es wieder ganz toll, weil es halt auch reale Probleme anspricht, also so Homophobie im Profisport und auch in autokratischen Regimen wie in Russland über diese Figur Ilya. Und die Chemie zwischen den Darstellern ist einfach großartig. Also sie sind super gecastet und es ist so ein bisschen, es stellt sich so ein bisschen das Feeling wie bei Heartstoppers ein, finde ich. Also dass es zwar Probleme gibt, aber dass trotzdem irgendwie man hat das Gefühl, diese Liebe kann eine Chance haben und das ist generell dann doch eher so ein bisschen uplifting und es ist witzig und der Soundtrack ist cool und es gibt sehr viele hotte Szenen, sage ich mal, gibt einiges zu gucken und deshalb ist es, glaube ich, auch beim weiblichen Publikum sehr beliebt, also vor allem, weil es auch was auch eher selten ist, dass es diesen Male Gaze nicht gibt, diesen heterosexuell männlichen Blick, den es ja oft in Serien gibt, dass es von einer männlichen Perspektive so erzählt wird und da finden sich, glaube ich, auch viele weibliche Zuschauer dann wieder.
Heated Rivalry ist ab sofort bei HBO Max verfügbar. Danke, Dirk, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast gerne. Ist verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen von Spotify bis Apple, also schaut gerne mal rein. Wir erscheinen immer am 1. und am 3. Freitag des Monats. Also ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder reinschaltet. Bis dahin macht's gut und viel Spaß beim Stream. Tschüss!